Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Ist das richtig, lieber Kollege, dass du großer Fan des ersten Fußballclubs aus Kaiserslautern bist?
Ja, ich hatte sogar mal eine Saison eine Dauerkarte, wobei irgendwann zwischendrin ist dann meine Leidenschaft auch etwas zurückgegangen, aber ich verfolge den Betze immer noch natürlich, ist ja auch unser nächstgelegener Bundesligist hier an der Mosel. Als sie mal kurz davor standen, ganz nach unten durchgereicht zu werden, da habe ich schon gedacht, oh nee, das darf nicht sein. Naja, jetzt sind sie eben in der zweiten Liga, ich glaube, da gehören sie auch hin.
Ja, wir starten heute ein bisschen lockerer. Ihr merkt das. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Kreisab, die wir am Montag ausstrahlen. Das ist richtig, aber am Sonntag final aufzeichnen. Ein bisschen haben wir schon vorbereitet, nämlich den langen Teil zur European League. Da schauen wir drauf voraus und wir schauen auch auf das, was bislang in der Champions League passiert ist, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Da sieht es ja für die Vertreter der HBL extrem gut aus für Berlin und Magdeburg und für den Vertreter bei den Frauen für Borussia Dortmund nicht ganz so gut, aber das ist dann später unser Thema und wir starten natürlich durch mit dem Klassiker im Norden, Flensburg gegen Kiel. Ich habe deswegen gefragt, weil ich möchte natürlich jetzt von dir wissen, Björn, was ist eigentlich besser? Voller Betzenberg, Flutlicht und eine geile Atmosphäre, ich sag mal so wie Anfang der 90er. Oder ist es besser, bei einem dieser absoluten Highlight-Spiele im Handball in der Halle zu sein?
Also in den 90ern, als der Betze richtig voll war mit Stehplatztribünen und allem Pipapo, das waren immer geniale Spiele. Flutlichtspiele erinnere ich mich an eins, als sie dann ganz unglücklich gegen den FC Barcelona in der Champions League ausgeschieden sind, dank eines Herrn Baquero, an den erinnere ich mich natürlich auch noch. Aber wenn du in so einer proppevollen Halle bist, wie zum Beispiel der Campus Arena oder der Ostseehalle, jetzt Wunderino Arena oder in Westbrem, ist das natürlich auch genial. Also in der Halle geht eben die Atmosphäre nicht durch die Decke, sondern die kommt wieder von oben zurück. Und das heißt, du hast ja wirklich konstant einen Lautstärkepegel, wenn die Stimmung richtig los ist. Damals auf dem Betzenberg, das war ja vor der Fußball-WM 2006, bevor er umgebaut wurde. Also früher, da ging eben alles oben durchs Dach raus und in die Höhen des Pfälzer Berglands, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber natürlich, wenn du da gestanden hast, das war auch schon super. Aber wenn ich wieder die Stimmung, ich weiß, worauf du hinaus willst, die Stimmung gesehen habe gestern in Flensburg beim Spiel gegen Kiel, beim ewig jungen Derby, das ist natürlich gigantisch.
Das ist absolut super, gar keine Frage. Ich selbst bin noch nie bei diesem Spiel in der Halle gewesen, muss aber auch sagen, dass mir generell die Hallen gefallen, also besser gefallen von der Atmosphäre, die nicht so einen riesigen Oberrang haben. Eigentlich mag ich lieber die kleineren Arenen, wo so 4.000, 5.000, 6.000 Leute reinpassen. Da finde ich die Atmosphäre noch ein bisschen geiler.
Da sind wir natürlich zum Beispiel in Westbrem oder auch in Flensburg eben. Wobei man muss natürlich auch sagen, wenn der Lanxess Arena in Köln voll ist mit 20.000, ist das auch gigantisch und die hat eben einen riesigen Oberrang. Aber ich gebe dir recht, so eine kleine 5.000er Halle vollgepackt mit gut Laune Fans, das ist schon super. Du bist näher dran. Von oben, wie gesagt, die Lautstärke reflektiert dann deutlich mehr Richtung Feld. Und ich glaube auch, wenn du als Spieler auf dem Feld stehst, bekommst du das viel direkter noch mit.
Auf jeden Fall, da bin ich absolut sicher. Du hast natürlich recht, 20.000, das ist auch ordentlich. Wobei ich von den modernen Arenen eigentlich die in Budapest am liebsten mag. Die finde ich wirklich genial. Aber das soll nicht unser Thema sein. Unser Thema ist logischerweise, was in Flensburg los war. Und am Ende hat sich die SG Flensburg-Handewitt durchgesetzt. Das sah zu Beginn des Spiels eigentlich auch schon so aus. Da ging es erstmal in die Flensburger Richtung.
Darf ich schon mal eine Überschrift für das Spiel machen? Oder sollen wir die ganz zum Schluss aufbewahren? Mir ist egal.
Nee, hau ruhig raus.
Ja, wohl dem, der zwei Möller hat, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, ich gebe dir recht, wenn man das Spiel ein bisschen analysiert, Flensburg war am Anfang stärker, natürlich auch mit den Fans im Rücken. Sie hatten eigentlich die Partie unter Kontrolle, aber Kiel kam dann wieder. Und das macht eben auch diese Derbys aus. Die gehen ja nicht linear normalerweise. Es ist ja nicht so, dass die Mannschaft, die 1-0 führt, am Ende dann auch mit 10 Toren Unterschied gewinnt, sondern das geht rauf und runter, runter und rauf. Und die Kieler haben es eben dann Mitte der ersten Halbzeit auch mal geschafft, die Kontrolle zu übernehmen und gehen dann eigentlich für mich ein bisschen überraschend mit einer 3-Tore-Führung in die Pause. Wobei natürlich Flensburg sich da ein paar Fehler geleistet hat, aber Kiel auch eine ganz starke Phase in den letzten 10, 15 15 Minuten vor der Pause hatte. Aber auch da hat sich schon gezeigt, da kommt einer auf, der nachher in der zweiten Halbzeit eben noch quasi das Spiel mitentscheiden wird mit Lasse Möller. Der hat ja kurz vor Schluss dann auch nochmal ein, zwei Tore gemacht, aber dann eben richtig aufgedreht nach der Pause. Also Halbzeitfazit war, Kiel führt mit 3, was für den Spielverlauf nachher richtig gut war. Aber ich sag mal, wenn Kiel mit 1 oder 2 geführt hätten, 3 Tore hört sich schon wirklich nach Dominanz an. Aber es waren eigentlich 2 Mannschaften, die fast lange, zumindest in der ersten Halbzeit, auf Augenhöhe da noch waren.
Es war eine Partie, die einen interessanten Verlauf genommen hat. Denn zur Pause hätte man denken können, okay, Kiel kann dagegenhalten, Kiel ist stark genug. Du hast jetzt den Möller-Faktor schon angesprochen. Lasse Möller hat in der zweiten Hälfte dann nochmal richtig zugelegt. Er hat 10 Buden gemacht bei 10 Versuchen. Ein sensationelles Spiel. Ich kann mich auch erinnern an ein Tor von Marco Grigic in der Situation, wo er gar nicht mehr richtig wusste, was er machen sollte. Und dann hat er den rechts oben reingeschweißt. Also unfassbar. Dazu noch 8 Tore. Von Emil Jakobsen, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, und natürlich Kevin Möller, also der kam dann rein und hat sein Tor vernagelt. Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, was wir in der Vorwoche besprochen haben hier bei Kreisab, und da ging es darum, dass Elias Ellison, Aschipa Götu, eine sehr extreme Saison spielt im Hinblick auf seine technischen Fehler. Davon hatte er sehr, sehr wenige, wenn man überlegt, wie er spielt. Und jetzt hatte er in diesem Spiel 5 technische Fehler. Ist es zu viel gesagt oder übertrieben, wenn ich jetzt mal die These aufstelle, der THW Kiel kann in dieser Saison nur so gut sein, wie Elias Ellison Aschipa Götu spielt?
Ich würde sagen, dafür ist es zu früh zu sagen. Also meiner Meinung nach spielt er eine überragende Saison. Und das Interessante war zu sehen, ich war beim Supercup in München und da hat er wirklich ein ganz tolles Spiel. Er hat den Rhythmus geprägt, er war Spielmacher, er war Torschütze, er war alles. Und da hat jeder gesagt, boah, jetzt kommt er endlich mal. Und das hat sich in der Saison dann so fortgesetzt. Ich würde es jetzt bei dem Kader vom THW nicht allein von ihm abhängig machen. Er ist momentan der Dreh- und Angelpunkt, gebe ich dir absolut recht. Aber du hast natürlich rechts und links noch ein paar Leute, die ihn da unterstützen. Natürlich jetzt ein Problem, der langfristige Ausfall von Emil Madsen im rechten Rückraum. Und da wird jetzt noch ein bisschen mehr Verantwortung auf Aschipa Götu dann landen. Aber ich würde ihn nicht als den einzigen spielentscheidenden Mann beim THW sehen.
Hat man denn aber gemerkt, dass ein anderer Mann, der spielentscheidend sein kann, noch fehlt? Das ist nämlich Gonzalo Pérez de Vargas. Das wäre aus meiner Sicht eine Partie gewesen, in der so ein Wechsel gut getan hätte. Andreas Wolf war nicht so drin, wie man es von ihm braucht, wenn du als THW Kiel in Flensburg ein Spiel gewinnen musst oder möchtest. Und Gonzalo Pérez de Vargas ist ja genau für solche Spiele auch prädestiniert.
Ja, natürlich. Also ich sehe es auch so, wenn du in Kiel gewinnen willst, brauchst du 15 Paraden ungefähr. So nicht in Kiel, als Kiel in Flensburg natürlich. Und natürlich, wenn du einen Gonzalo Pérez de Vargas auf der Band hättest und ihn dann mal bringen könntest, sei es noch für einen 7 Meter oder mal für 5 Minuten, dass Andreas Wolf sich dann setzen kann und dann wieder reinkommt, das wäre natürlich ein entscheidender Faktor gewesen. Aber um mit Lothar Matthäus zu sprechen, hätte Fahrradkette, der ist eben noch nicht da. Der kommt im Januar hoffentlich dann zurück. Und bis dahin, Kiel weiß ja, wie die Situation ist und dass sie eben dann Andi Wolf möglichst lange immer drin haben müssen. Aber absolut korrekt, ein Gonzalo Pérez de Vargas wäre jemand gewesen, mit dem der THW das Spiel vielleicht hätte am Ende nochmal drehen können. Wobei natürlich zwischendurch bei der 5-Tore-Führung von Flensburg sah es ja nach einem noch deutlicheren Unterschied dann aus, aber da kamen die Kieler eben auch zurück und das macht eben auch diese Derbys auf. Da gibt sich niemand auf, da will jeder in der 60. Minute nochmal Gas gegeben haben.
Ja, es hätte auch sein können, dass Kiel da völlig untergeht. Das stimmt, absolut. Am Ende waren es dann nur 2 Tore Rückstand. Also ja, zwischendurch war es tatsächlich so, da hätte man denken können, meine Güte, Kiel lässt sich absolut abschlachten. Das ist aber nicht passiert. Das rechne ich der Mannschaft auf jeden Fall hoch an. Die spielen aktuell zum Beispiel ja noch ohne Hendrik Pekler, für die ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Du hast es gerade auch eben angesprochen, Emil Madsen fehlt. Und das hat man auch gemerkt, wenn Harald Reinkind quasi auf sich alleine gestellt ist, das ist schwierig. Und jetzt gibt es Gerüchte, dass sie vielleicht Jon Lindenkrone holen, der mittlerweile in Skjern spielt und ja in den vergangenen Jahren für die Rhein-Neckar-Löwen aktiv war. Das ist aber dann auch wieder so ein Spieler, ob der dem THW wirklich weiterhilft, ich weiß es nicht.
Man muss eben sehen, wenn er einer ist, der von vornherein weiß, ich werde in den Zeiträumen anderen quasi eine Pause geben können, das wird meine Aufgabe sein. Ich fand Lindenkrohn in einigen Spielen bei den Löwen überragend. Er hatte aber auch mal auf und ab. Ja, muss man mal sehen. Also ich sag mal, wenn man sagt, wir müssen unseren Rückraum dahingehend auch stärken, dass wir eine zusätzliche Alternative haben, dann ist es okay. Dann weiß der Spieler auch, was seine Rolle ist, dass er eben keine 60 Minuten da spielen soll, sondern eben punktuell anderen eine Pause gibt, um dann selber Akzente zu setzen. Ja, dann ist es so. Ich sehe es ja auch immer, andere Mannschaften haben jetzt ja auch schon ziemliche Verletzungsprobleme. Und da ist es ja auch, dass viele Namen da schon durchgeistern oder auch einige Verpflichtungen schon nachträglich gemacht wurden. Ein Spieler, der die Bundesliga kennt, der auch ins Kern jetzt ganz gut durchgestartet ist, ich glaube, der kann helfen.
Ja, er hat dann auch mal absolute Topspiele für die Löwen aufs Parkett gezaubert, aber dann wiederum hat er dafür gesorgt, dass die Fans der Löwen an ihm verzweifeln. Übrigens, das ist ganz interessant. Ich habe ja eben gesagt, Kevin Möller hat sein Tor dann vernagelt. Das hat er aber nur für ein paar Minuten getan, aber das war entscheidend. Die Flensburger kamen ja wie ausgewechselt aus der Kabine und am Ende der Partie sagt die Statistik, Kevin Möller 3 Paraden, Buric hatte sogar 5, Andreas Wolf 7. Also der hatte nur eine Parade weniger als die beiden Flensburger Torhüter zusammen. Ist schon sehr, sehr erstaunlich. Hat gar nicht so gewirkt.
Ja, aber ganz ehrlich, diese Zahl bei Kevin Möller kann doch nicht stimmen. Also ich komme im Endeffekt, was ich mal so über den Daumen geschaut hatte, waren bei 7 oder 8 Paraden. Also 3 Paraden Kevin Möller, das war vielleicht in einem kurzen Zeitraum. Also ich sah deutlich mehr. Dann meine persönliche Statistik, dann lag ich damit falsch. Ich habe jetzt nicht Strichchen gemacht, aber für mich ist die Zahl 3 deutlich zu niedrig. Das kann nicht stimmen.
Ich habe mir jetzt hier die offizielle Seite der Handball-Bundesliga nochmal aufgemacht. Da steht das so. Ich habe auch nochmal in einer anderen App nachgeguckt. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass er deutlich mehr Bälle gehalten hat. Also da stimme ich dir zu. Fakt ist aber, dass sein Namensvetter Lasse Möller ein überragendes Spiel gemacht hat. Ich finde sowieso, dass das ein überragender Spieler ist. 10 von 10. Ich habe es vorhin schon gesagt, ist sensationell.
Ja, auf jeden Fall. Und irgendwie, ich glaube, in der letzten Saison war es auch Lasse Möller, der gegen Kiel die mit Abstand meisten Tore gemacht hat. Ich glaube, er mag diese Spiele gegen Kiel. Ja, es ist dann immer so, da hat man bei Flensburg eben linken Rückraum, da redet man über Pütlik, da redet man über Grigic, redete vorher über Mats Menzer, aber Lasse Möller, der ist da, wenn man ihn braucht, auch teilweise in der Nationalmannschaft. Da hat er natürlich noch größere Konkurrenz teilweise gehabt. Aber ich finde auch, er spielt sehr solide und den kannst du eigentlich immer bringen. Also ich weiß auch noch hier beim European League Final Four in Hamburg hat er einige wichtige Tore gemacht und von dem habe ich eigentlich, wenn er auf dem Feld war, nie so ein richtig schlechtes Spiel gesehen. Er hat mal ein paar verworfen, aber was er jetzt gestern hingelegt hat, das war natürlich überragend.
Jetzt ist es so, dieses Ergebnis verändert ja ein bisschen was in der Tabelle. Da sprechen wir gleich drüber. Aber bevor wir das tun, möchte ich noch etwas wissen von dir zum Gerücht, dass Simon Pütlik zu den Füchsen Berlin wechselt. Das wurde gestern auch vermeldet und dann heißt es, ja, okay, wann wechselt er denn nun? Es gibt eine Klausel in seinem Vertrag. Laut TV2 aus Dänemark wird er 2027 nach Berlin gehen. Laut der Sportschau im Jahr 2026 könnte das zumindest der Fall sein, wenn beide Vereine sich einig werden, was die Finanzen angeht. Ich meine hier auch schon spekuliert zu haben, dass er zu den Füchsen geht, als dann klar war, dass Nikolai Krikau da der Trainer wird und Lasse Anders sonst Abgang steht ja nun auch fest zum kommenden Sommer. Was würde das denn bedeuten, deiner Meinung nach?
Ich finde es dann immer seltsam, wenn kurz nach Verlängerungen von Verträgen quasi solche Sachen dann hochkommen. Aber für mich, alles, was man da hört und liest, sieht es dann aus, Simon Pütli geht nach Berlin. Er ist natürlich dann auch unter Nikolai Grikau groß geworden bei GOG damals. Die Konstellation ist, Lasse Andersson geht zurück nach Dänemark. Das heißt, auf der linken Rückraumposition fehlt dem Berlinern jemand. Und wenn man 1 und 1 zusammenzählt, dann läuft das für mich fast darauf hinaus, dass er nächste Saison geht, weil sonst müsste Berlin quasi so einen Übergangsspieler in Anführungszeichen nehmen für eine Saison, um ihn dann 27 zu verpflichten. Und es hat sich ja dann auch so, wenn man es auf der anderen Seite sieht, ergeben mit dem Eisenach-Flensburg-Wechsel von Marco Grigic. Der sollte auch erst 26 und kam dann 25. Da werden die beiden Vereine sich schon wegen einer Ablösesumme an einen Tisch setzen dann. Und also für mich hört sich das danach an, als ob er nach dieser Saison auch nach Berlin gehen würde. Und dann hätte man natürlich, nennen wir es mal, das magische GOG-Dreieck wieder zusammen. Gitzel, Pütlik, Krikau. Das waren ja die beiden jungen Spieler oder sehr jungen Pütlik und Gitzel damals Untertrainer Grikau in der Champions League und national in Dänemark ganz starker Meister geworden. Das wären die wieder zusammen. Und dann wäre Berlin, ich sage es mal so, ich weiß nicht, ob sie dann besser oder schlechter sind, weil man muss ja auch anerkennen, Lasse Andersson spielt auf einem konstant hohen, überragenden Niveau. Und man redet immer nur über Gitzel, aber auch Andersson, wenn man die Torschützenlisten schaut, im letzten Saison in allen Wettbewerben, es war immer Gitzel, Freihöfer, Andersson, die haben ungefähr so 40% der Berliner Tore gemacht. Und das wird schon einer sein, der den Berlinern fehlen wird. Wenn man den natürlich sofort mit einem Pütlik ersetzen kann, ist das zumindest mal auf dem gleichen Niveau.
Das glaube ich auch. Der einzige Unterschied ist, Lasse Andersson, der fällt quasi nie aus. Simon Püttlik hat jetzt schon gezeigt, die Bundesliga, ja, die schlaucht. Er war zweimal ein bisschen länger raus, aber gut. Was macht das denn jetzt mit dem Tabellenbild? Ja, das wissen wir. Flensburg Erster, zwei Unentschieden, wenn wir überlegen, am ersten Spieltag in Wetzlar, dann zu Hause gegen Stuttgart. Zwei Spiele, die du als SG Flensburg-Handewitt eigentlich gewinnen solltest. Dann hätten sie noch gar keinen Minuszähler. Sie sind aber immer noch ungeschlagen. Ja, als einzige Mannschaft neben dem SC Magdeburg, der, wenn wir aufzeichnen, in ein paar Stunden zu Hause gegen den Bergischen HC spielt und dann wahrscheinlich an Kiel vorbeigeht, in der Tabelle auf Platz 2 springt. Aber Flensburg ist Tabellenführer.
Das Spannende ist, wenn man sieht, die beiden einzigen Mannschaften, die noch ungeschlagen sind, du hast es schon bei Flensburg gesagt, und Magdeburg lässt den einzigen Punkt in Erlangen. Also das ist jetzt nicht so, dass man dann untereinander die Top-Mannschaften sich die Punkte abgezogen haben, sondern dass gegen Mannschaften, die eigentlich aus der zweiten Tabellenhälfte sind. Es sagt im Endeffekt für das Tabellenbild jetzt wirklich noch nicht viel. Das Einzige, was es aussagt, ist, diese drei Mannschaften sind momentan da oben etwas weiter weg vom Rest, würde ich mal sagen. Wir haben ja schon ein bisschen auch, werden wir ja gleich noch hören, über Hannover gesprochen und über Melsungen. Also die drei sind jetzt schon mal ein bisschen weg. Verfolger, dann Lemgo und Gummersbach. Ist auch schön, wenn man da mal andere Mannschaften sieht. Aber diese drei sind schon ein bisschen entrückt. Und wenn man dann sieht, eben Flensburg 2 Minuspunkte, Kiel 3, Magdeburg 1, da ist ja noch nichts passiert. Wir sind ja jetzt noch nicht kurz vor Schluss der Saison. Aber es ist schon mal ein Zeichen, dass diese drei Mannschaften möglicherweise dann auch sich noch weiter Richtung, also wenn ich mal Richtung EM-Pause dann gehe im Januar, dass sie sich vielleicht sogar noch weiter dann vom Rest bis dahin entfernt haben sollten, könnten.
Ja, das gucken wir mal, was dann passiert. Also aktuell würde ich sagen, der SC Magdeburg bleibt der Top-Favorit auf den Titel.
Puh, ja, eigentlich schon. Magdeburg hat dieses Jahr den riesigen Vorteil im Vergleich zur vergangenen Saison, als da die halbe Mannschaft verletzt aus Paris zurückkam. Sie gehen da durch, quasi ohne Verletzungsprobleme. Sie lösen Aufgaben wie in Barcelona. Sie lösen die Aufgaben auch richtig gut. Sie haben dann auch das Problem im Tor schnell gelöst mit Matej Mandic. Und man muss ja überlegen, im Dezember kommt Nikola Portner da wieder zurück. Und es ist eben so, dass wenn die Magdeburger verletzungsfrei bleiben, gerade natürlich speziell mit Spielern wie Christiansson, Magnusson, Lagergren, Saugstrup, dann sind sie auch der beste Kader in Deutschland. Das muss man ja wohl oder übel dann auch sagen, weil diese Mannschaft hat sich wirklich bewiesen in den letzten Jahren. Aber das kann sich natürlich dann auch drehen. Dann fallen zwei, drei Leistungsträger mal zwei Monate aus. Du verlierst unglückliche Spiele. Man hat es ja bei Magdeburg letztes Jahr in der Champions League auch gesehen. Da waren sie irgendwann mal Sechster oder Siebter und haben sich dann langsam erst wieder hochgearbeitet, als alle soweit fit waren. Und das ist eben der Punkt, den du in der Bundesliga hast. Auch wenn du einen großen Kader hast, wenn dir entscheidende Spieler über längere Zeitraum fehlen und im Worst Case dann auch noch zum gleichen Zeitpunkt, dann hast du ein Problem.
Ganz anderes Thema, das Überraschungsergebnis des Wochenendes oder des Spieltages ist wahrscheinlich bislang, keine Ahnung, was an diesem Sonntag noch passiert, ist wahrscheinlich bislang dieser sehr, sehr deutliche Sieg des Bergischen HC gegen die HSG Wetzlar. Da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Das bedeutet auch, dass der SCDHFK Leipzig mit einem Punkt und 15 Punkten auf der Minusseite aktuell das Schlusslicht der Tabelle bildet. Da werden wir dann demnächst hier drüber sprechen. Und nachdem wir jetzt dann ein bisschen ausführlicher auf dieses Duell im Norden, auf diesen Klassiker zwischen Flensburg und Kiel geschaut haben, ist es nun an der Zeit zu sehen, was die beiden Vereine international eventuell auf die Beine stellen können. Und das Kuriose ist ja, Björn, dass die eventuell in der Hauptrunde aufeinandertreffen, denn Flensburg ist mit dabei in Gruppe A und Kiel ist mit dabei in Gruppe B. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen spekulieren, wer da weiterkommt, sprechen wir aber gleich drüber, nicht sofort, dann kann das eine absolut knackige Hauptrunde werden. Aber wir schauen von Gruppe zu Gruppe und das ist ja klar, und in Gruppe A unterwegs, hab's gerade schon gesagt, Flensburg, dann Saint-Raphaël aus Frankreich, Bidasoa Irun hat mal die Champions League gewonnen, lange, lange ist es her, das war in den 90ern aus Spanien, und der AHC Potaissa Turda. Woher bitte kommt denn dieser Verein?
Ja, Potaissa Turda ist aus Rumänien, war dort in der rumänischen Liga im letzten Jahr tatsächlich Zweiter hinter Dinamo Bukarest, die in der Champions League gerade gegen Berlin fast gewonnen hätten. Und letzte Woche in der rumänischen Liga haben sie tatsächlich das Spitzenspiel gewonnen gegen Dinamo Bukarest. Also ein Verein, der in Rumänien eine gewisse Tradition hat, auch schon einige Male im europäischen Wettbewerben war, aber jetzt auch das erste Mal in der Gruppenphase ist. Aber wenn wir ehrlich sind, du hast die anderen Vereine gerade genannt, Flensburg, Saint-Raphaël und Bidasoa Irun. Ich glaube nicht, dass Potaissa Turda da eine Chance hat. vielleicht bevor wir in die Gruppen starten. Der Modus der European League ist genau derselbe geblieben wie in den vergangenen Jahren auch. Wir haben 8 Gruppen à 4 Mannschaften, also 32 Teams jetzt in der Gruppenphase. Die 8 Gruppensieger und 8 Gruppenzweiten qualifizieren sich dann für die Hauptrunde, nehmen die Punkte mit gegen die Mannschaften, die mit ihnen weiterkommen. In der Hauptrunde haben wir dann also jeweils 4 Mannschaften. An 4 Spieltagen geht es dann darum, wer Gruppensieger wird, wer Zweiter, Dritter und Vierter wird. Die Gruppensieger gehen wie immer direkt ins Viertelfinale und die Gruppenzweiten und Dritten machen ein Playoff-System, also Zweiter gegen Dritter in Hin- und Rückspiel, und da werden dann die 4 weiteren Viertelfinalisten ausgespielt. Finalturnier am letzten Maiwochenende. Es ist davon auszugehen, auch wenn es offiziell noch nicht bestätigt wurde von der EHF, dass es auch im nächsten Jahr wieder die Barclays Arena in Hamburg sein wird. So viel zum Beispiel jetzt erstmal zu dem Modus.
Genau, der ist altbekannt. Ich sage jetzt nicht unbedingt altbewährt, weil ich mag das nicht, dass es dann nochmal Playoffs gibt, wo der Zweite und der Dritte einer Hauptrunde weiterkommen. Es wäre in einigen Fällen deutlich knackiger, ja, wenn das nicht so wäre. Nämlich in dieser Hauptrunde, über die wir dann gleich sprechen, also Hauptrundengruppe mit Flensburg und wahrscheinlich Kiel. Aber dazu später mehr, habe ich gerade schon gesagt. Saint-Raphaël und Bidassoa Irun sind mit Flensburg in einer Gruppe. Und du hast schon gesagt, ja, es könnte sein, dass Bidassoa Irun weiterkommt, aber Saint-Raphaël, das ist auch keine Mannschaft, die man unterschätzen sollte.
Nein, man sollte einfach mal in der Geschichte des ERF-Pokals oder ERF-Cups, wie er vorher hieß, bevor es European League hieß, mal zurückschauen. Die waren einmal im Finale. Die standen im Finale in Magdeburg gegen die Füchse aus Berlin, haben dort verloren gegen die Füchse, waren dann aber danach auch noch einmal dabei, kamen ins Viertelfinale und jetzt 7 Jahre nicht mehr im Europapokal und haben sich jetzt über die französische Liga eben qualifiziert. Ist ein Verein, der viel internationale Erfahrung hat, sehr häufig mitgespielt hat. Und Bidassoa Irun, natürlich, sie haben 1995 die Champions League gewonnen, aber in den letzten Jahren waren sie in der European League auch immer gut dabei. Wir erinnern uns an die letzte Saison, da waren sie im Viertelfinale, sind dann gegen MT Melsungen ausgeschieden aufgrund einer katastrophalen ersten Halbzeit im Heimspiel. Aber mit dieser Mannschaft ist dann natürlich immer zu rechnen. Die haben sehr viele baskische Talente und sind auch so eine kleine Talentspiele des spanischen Handballs. Also wenn man sich diese Gruppe anschaut, ich sage mal, Flensburg als Titelverteidiger und mit dem Kader, den sie haben, sind da schon der Favorit. Aber in den beiden Spielen zwischen Saint-Raphaël und Bidassoa Irun geht es eben darum, wer mit weiterkommt. Und man wird dann nach der Gruppenphase sagen, dass eine Mannschaft, die man auf jeden Fall in der Hauptrunde erwartet hätte, aufgrund dieser Konstellation eben nicht mehr dabei sein wird.
Ich werfe das jetzt mal so in den Raum, wenn der Lage ist, Dynamo Bukarest zu schlagen, die in Berlin nur äußerst unglücklich verloren haben. Da kann zu Hause wahrscheinlich auch gegen Saint-Raphaël oder Bidassoa Irun überraschen.
Grundsätzlich schon. Aber ich glaube, vom Kader, wenn man sich den reinen Kader und auch die Erfahrung ansieht, ist Irun ein kleines bisschen vor Saint-Raphaël und Saint-Raphaël ist wieder ein kleines bisschen vor Portai Satoda. Wobei, ich sag mal, in Rumänien mit den heißblütigen Fans im Rücken, da kann schon mal eine Überraschung passieren. Ich glaube nicht, dass Flensburg dort strauchelt. Aber wie du sagst, vielleicht holen sie einen Punkt gegen Saint-Raphaël und der fehlt ihnen nachher genau in der Endabrechnung, um weiterzukommen. Also diese Gruppe hat es schon definitiv in sich. Das muss man auf jeden Fall so sagen.
Sprich, Flensburg kommt da nicht mal ebenso locker durch.
Nein, auf keinen Fall, aber sie kommen durch. Also meine Vorhersagen sind zwar selten so stimmig wie immer, aber in dem Fall lege ich mich wirklich fest, Flensburg kommt durch, auch als Gruppensieger. Ob sie 4-0 Punkte mitnehmen, wird man dann sehen, aber ich gehe da schon von aus, dass sie Gruppensieger werden.
Dann springen wir in Gruppe B mit Montpellier, mit dem THW Kiel, dem BSV Bern und Achtung, Rebut, KPR, Ostrawia, Ostrow, WLKP. Das ist ein Verein aus Polen und das ist der klare Außenseiter in der Gruppe. Und Bern ist natürlich ebenso Außenseiter, wenn es gegen die Top-Mannschaften aus Kiel und Montpellier geht. Da sind also mal eben 2 Mannschaften mit dabei, die Final-Four-Kandidaten sind. Das ist schon heftig, diese Gruppe.
Ja, man muss diese Gruppe ja mal sehen. Das erste Spiel in der Gruppenphase ist das Spiel Montpellier gegen Kiel am Dienstag. Und das war für beide Mannschaften auch das vorletzte Spiel in der vergangenen Saison. Denn beide trafen ja im Halbfinale in Hamburg aufeinander, wo Montpellier dank eines unglaublichen Wurfs mit der Schlusssekunde die Kieler rausgekegelt hat und dann ins Finale gegen Flensburg eingezogen ist. Also aufgrund der Konstellation der Töpfe ist es tatsächlich so, dass 2 Halbfinalgegner in der Gruppenphase schon aufeinandertreffen. Und das wird eine enge Kiste zwischen Montpellier und Kiel. Gerade jetzt auch in der Konstellation, Kiel hat das Derby in Flensburg hinter sich und dann geht es direkt nach Montpellier. In Montpellier hat man, das muss man ja auch im Hinterkopf haben, das letzte Champions-League-Spiel der beiden war im Viertelfinale der Saison 23-24 und da hat Kiel in Montpellier mit 9 Toren verloren. gut, das Rückspiel mit 10 gewonnen und ist nach Köln gefahren. Aber dieses Spiel wird definitiv der Knaller schon der Gruppenphase werden. Diese beiden Duelle, wie gesagt, Ostrov und Bern sehe ich ganz genauso als Außenseiter in dieser Gruppe. Und wer dann am Ende das Rennen macht zwischen Montpellier und Kiel, dürfte spannend werden. Vielleicht läuft es ja so darauf hinaus, dass beide ihre Heimspiele gewinnen. Dann gehen sie beide mit 2-2 Punkten weiter und kämen dann in der Hauptrunde, das haben wir schon mal angedeutet, gegen Flensburg und meiner Einschätzung nach Bidasoa Irun. Und dann hätten wir eine Hauptrundengruppe, die eigentlich auch schon ein Viertelfinale, vielleicht sogar ein Halbfinale sein könnte.
Ich habe Montpellier in der Vorbereitung gesehen bei diesem Turnier in Straßburg und fand die richtig gut. Das ist eine echt gute Mannschaft und für mich ist diese Mannschaft favorisiert in einem Heimspiel gegen Kiel. Stimmst du mir dazu oder siehst du es anders?
Ja, sehe ich auch so. Also ich denke, von einer normalen Papierform und den Stärken und Schwächen beider Teams auszugehen, gewinnen beide Mannschaften ihre Heimspiele. Kiel gewinnt dank des Publikums, Montpellier gewinnt dank des Publikums. Und dann hätten wir eben die Konstellation, dass diese beiden mit 2-2 Punkten weitergehen. Und dann natürlich gegen Flensburg, das ja vielleicht mit 4-0 Punkten weiterkommt, schon ein bisschen unter Zugzwang steht, was der Kampf um den Gruppensieg in der Hauptrunde betrifft. Aber das ist ja erstmal Zukunftsmusik.
Ich finde, beim BSV Bern ist es interessant, mal hinzuschauen, aus dem einfachen Grund, weil der Schweizer Handball zuletzt ja immer wieder Spieler in die Bundesliga exportiert hat, so formuliere ich das mal. Und der nächste, der gerade so richtig durchstartet, ist Felix Ellen, der jetzt in Eisenach spielt. Und ja, deswegen lohnt es sich vielleicht einfach mal ein Spiel von Bern anzusehen und zu gucken, was haben die so drauf.
Ja, da sind einige junge Schweizer Spieler drin. Man kennt von den Namen her, man kennt vielleicht noch Michael Cusio, Rückraum rechts, 27 Jahre, der spielt schon in der Nationalmannschaft. Man kennt ein paar andere jüngere Spieler wie Levin Wanner, ein Supertalent in der Schweiz. Vielleicht ist er der Nächste, der in die Bundesliga geht. Da muss man eben mal schauen. Und die Mannschaft ist mit Sicherheit stark in der Schweizer Liga. Sie haben auch den Nationaltorhüter mit Mathieu Seravalli. Aber wie gesagt, für sie ist es toll, dass sie sich jetzt qualifiziert haben für die Gruppenphase. Sie kamen ja aus der Qualifikation. Aber es wird spannend zu sehen, wie sie sich gegen Ostrovia Ostrov schlagen. Die Mannschaft kann ich beim besten Willen leider nicht groß einschätzen. Einzig Bekannte, den man dort kennt, ist ein gewisser Kim Rasmussen. Das ist der Trainer von denen. Denn Kim Rasmussen ist allen noch bekannt als Frauennationaltrainer von Polen. Er hat sie 15 und 17 ins Halbfinale der Weltmeisterschaften geführt, war danach Trainer bei CSM Bukarest, recht erfolgreich, wurde dann entlassen, führte Montenegro zu den Olympischen Spielen von Paris, wurde danach entlassen. Also ein Mann mit internationaler Geschichte und er ist jetzt seit 2 oder 3 Jahren in Ostrov. Aber vom Rest der Mannschaft sind wenige Spieler, wenn ich mal bekannt, da ist noch ein Georgier, da ist noch ein Ukrainer, sonst alles nur Polen. Aber kann ich nicht einschätzen, waren, meine ich, 4. oder 5. in der polnischen Liga in der vergangenen Saison.
Ein bisschen Handball spielen werden sie können. Sie haben oft dann den Vorteil, also Mannschaften aus solchen Ligen, wenn sie dann Gastgeber sind, dann ist das für den Gegner oft eine unangenehme Reise. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr, denn wir sprechen ab sofort über Gruppe C mit Granollers, mit Slovan aus Slowenien, mit Aarhus aus Dänemark und mit Baia Mare aus Rumänien. Interessante Gruppe, weil ich glaube, dass die auf einem sehr ausgeglichenen Niveau unterwegs sind, wahrscheinlich mit dem Favoriten Granollers.
Sehe ich auch so. Granollers ist für mich da auch der Favorit, auch mit der Erfahrung, die sie haben. Antonio Garcia spielt übrigens immer noch. Ich glaube, er ist mittlerweile der spielende Co-Trainer oder der spielende Sportdirektor. Also das war der, der 2023 unter anderem dafür sorgte, dass Flensburg das Finalturnier zu Hause in der European League verpasst hat und dann auch Viking Granollers bis ins Finale führte. Letztes Jahr eine Qualifikation ausgeschieden dann. Aber es gibt eine Mannschaft, auf die sollten wir auch ein Augenmerk werfen, und zwar ist das Grossist Slovan. Und zwar das der slowenische Meister. Also der Meister in Slowenien ist nicht Celje und nicht Velenje, sondern diese Mannschaft aus Ljubljana. Und dort bekannter Mann natürlich, Uroš Zorman als Trainer. Und man will da so ein zweites Celje aufbauen. Man hat zum Beispiel Stas Kube zurückgeholt. Man hat Gal Magoč, den jüngeren Bruder von Gaspar Magoč, hat man im Kader. Da sind einige bekannte Spieler. Und sie waren in Slowenien jetzt wirklich stark unterwegs, haben ein Upgrade oder eine Wildcard für die Champions League beantragt, haben die nicht bekommen. Also für mich, diese Gruppe sind Granollers und Slovan eben die beiden Favoriten. Wobei Aarhus, die sind jetzt so ein bisschen neu zusammengewürfelt, der Verein. Also das ist wahrscheinlich eine Fusion mehrerer Vereine, die wir da vor uns haben. Und ja, es ist so, dänische Mannschaften sind immer stark einzuschätzen. Und da muss man eben auch sehen, zum Beispiel, wenn wir hier sehen, Johan Hansen, der Ex-Flensburger, spielt jetzt da. Vielleicht schaffen sie es, gegen Slovan die beiden Spiele zu gewinnen. Also ich sehe Baia Mare, die Lage in der rumänischen Liga deutlich hinter Toda, sehe ich jetzt so ein bisschen als der Außenseiter. Und Freiking Granollers eben als ein bisschen der Favorit. Und dann wird es eben spannend zwischen Slovan und Aarhus, wer dort in die Hauptrunde einzieht.
Dein Tipp?
Mein Tipp? Slovan. Also Granollers und Slovan.
Dann haben wir das auch besprochen und bewegen uns in Gruppe D mit dem FC Porto. Kennen wir, bekannter Name. Elverum kennen wir auch, ebenfalls bekannter Name. Und den HC Kriens Luzern, den kennen wir auch, ebenfalls ein bekannter Name. Sehr interessant und knackig, würde ich mal behaupten. Und dann gibt es einen Verein aus Reykjavik, Fram heißt der. Der hat noch einen zusätzlichen Namen und den kann aber keiner von uns beiden aussprechen. Das ist ein absoluter Zungenbrecher. Deswegen hoffe ich schwer, dass die nicht weiterkommen. Nicht, dass ich die am Ende irgendwann mal kommentieren muss, weil das ist wirklich echt ganz, ganz schwierig. Knatspüren nur für Lagiot.
Ich glaube, das heißt einfach nur Handballmannschaft. Aber ich bin kein native-speaking Icelandic person. So ja, aber die Gruppe ist im Endeffekt ähnlich wie die Flensburg-Gruppe. Da sind drei Mannschaften, wo du sagst, die können alle drei weiterkommen. Greens Luzern war letztes Jahr in den Playoffs dabei. Elverum ist norwegischer Vizemeister. FC Porto ist portugiesischer Vizemeister hinter Sporting mit Magnus Andersson als Trainer. Elverum immer noch Børge Lund, der Trainer. Greens Luzern wurde Jelko Musa jetzt abgelöst als Trainer. Aber die haben unter anderem den Spieler der Saison mit Marin Šipić, den kroatischen Nationalspieler am Kreis. Also das ist wirklich eine Gruppe, wo es sehr schwer wird, vorherzusagen, wenn man von Fram vielleicht absieht als den krassen Außenseiter, aber auch die sind isländischer Meister, wer dort weiterkommt. Also Porto, Elverum, Greens Luzern sind drei Mannschaften, die halbwegs auf einem Niveau spielen. Porto vielleicht mit den leichten Vorteilen. Sie sind letztes Jahr auch nur knapp im Viertelfinale gegen Montpellier ausgeschieden auf dem Weg zum Finalturnier nach Hamburg. Und ja, also das ist wirklich spannend zu sehen, da Ito Rica, der Kreisläufer, hat sie leider verlassen. Er spielt jetzt meines Wissens in Kuwait oder Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber die haben eben eine Mannschaft, da spielt unter anderem dieser sehr junge Nationaltorhüter Diogo Rema Marquez spielt da mit. Ricardo Brandao ist ein Nationalspieler bei denen. Dann hat Magnus Andersson ein paar Schweden verpflichtet. Und die Mannschaft ist also, wenn man vom Kreis absieht, ähnlich zusammengestellt wie im vergangenen Jahr. Linus Persson spielt zum Beispiel jetzt auch da. Und aus Barcelona hat man sich Paul Valera gesichert. Ruiz Silva auf seine alten Tage ist auch noch dabei. Also das ist eine richtig gute Mannschaft, Kandidat fürs Viertelfinale. Aber muss sie jetzt erstmal bewähren gegen Elverum und Greens Luzern.
Und wer Meister in Island wird, der kann Handball spielen. Also das ist dann schon eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen sollte, auch wenn sie nicht bekannt ist, weil normalerweise ja vor allem Valur in den vergangenen Jahren da sehr, sehr erfolgreich war. Also aufgepasst auf Fram Reykjavik, das ist eine Mannschaft, die man definitiv im Auge behalten sollte. Wir schauen in die Gruppe E, da ist der nächste deutsche Verein mit dabei, die MT Melsung.
Vielleicht gerade noch ein Satz. Wir haben in Greens Luzern einen deutschen Neuzugang. Der war mal Junioren- und Jugendnationalspieler in Deutschland. Jerome Müller läuft seit dieser Saison in Greens Luzern auf. Mal schauen, wie er sich da macht. Und da spielt natürlich auch Luca Siegris, der nächstes Jahr dann nach Melsungen wechseln wird.
Ah, daher passte die Überleitung zur MT Melsungen-Gruppe natürlich jetzt sehr gut.
Aber natürlich.
Aber interessant auf jeden Fall. Das mit Jerome Müller, können wir genau darauf achten, wie er sich da schlagen wird. Und Greens Luzern, du hast es ja gesagt, in der vergangenen Saison, finde ich total positiv überrascht. In der Gruppe E mit Melsungen noch mit dabei. FTC Green Collects aus Budapest, Benfica und Karlskrona aus Schweden. Also ja, wenn man jetzt überlegt, dass Melsungen viele angeschlagene und verletzte Spieler hat, auch da muss man sich, ich will nicht sagen unbedingt strecken, aber man kann nicht davon ausgehen, dass man da irgendwie zu den Auswärtsspielen fliegt und man gewinnt locker mit 10 Toren. Das wird nicht passieren.
Nein, sehe ich auch so. Für mich der Außenseiter in der Gruppe FTC Green Collect aus Budapest, wobei das eigentlich sehr sympathisch ist, denn im Gegensatz zu den beiden anderen ungarischen Topvereinen aus Veszprém und Szeged haben die einen fast komplett ungarischen Kader. Die sind auch so die Kaderschmiede, wenn man dann von diesem Nachwuchszentrum Neka absieht, was natürlich auch in Veszprém dann ansässig ist oder gespeist wird. Trotzdem, Benfica ist der einzige Verein, der in der European League die deutsche Dominanz gebrochen hatte mit einem Heimsieg im Jahr 2022 im Finale gegen den SC Magdeburg. Karlskrona, schwedische Liga, immer zu beachten. Interessante Mannschaft dann auch. Und es ist nicht einfach für Melsung dort, den Gruppensieg zu erlangen. Ich gehe mal davon aus, sie werden gemeinsam mit Benfica weiterkommen. Aber wie du sagst, in Lissabon gewonnen haben sie auf jeden Fall noch nicht. In Karlskrona, ich weiß auch nicht, wie stark eben die zu Hause dann sind, aber wenn man sich hier zum Beispiel den Kader auch von Benfica noch anschaut, da sind sehr viele bekannte Spieler dabei. Sie haben sich einen ganz interessanten Spieler geangelt, nämlich auf rechts außen Mikita Vailupau, ein Weißrusse, der aus Westbrem kam, der als Hobby die Malerei hat und in seiner Heimatstadt Minsk in Belarus auch schon mehrere Ausstellungen hatte. Und der irgendwie in Westbrem untergetaucht ist. Der kam seinerzeit von Mechkov Brest als absoluter Überflieger, war zweimal Torschützenkönig der Seha-Liga und war auch international beachtet, kam da nicht mehr so zum Zug und hat jetzt eben den Weg von Westbrem nach Lissabon auf sich genommen. Also ich halte ihn immer noch für sehr interessanten Spieler. Dann haben wir natürlich Alexis Borges, den Kapitän von Benfica, im Tor. Eine sehr interessante Konstellation mit Luan da Rosa Rangel aus Brasilien. Wir erinnern uns, das war der, der in den beiden Testspielen vor der letztjährigen WM in Flensburg und in Kiel sehr gut gehalten hatte. Und dazu Gustavo Capdeville, also im Tor sehr stark besetzt. Da kann man einiges erwarten von Benfica.
Ich habe eine weitere Mannschaft in diesem Wettbewerb gesehen in der Vorbereitung. Das war FTC aus Budapest. Da spielt ja mittlerweile Marte Lekay, der ist jetzt 37 Jahre alt und die waren so schlecht. Also die haben sich wirklich überhaupt nicht gut präsentiert. Und dann habe ich dann danach mit ihm gesprochen, hat er gesagt, nee, so dürfen wir uns auch nicht präsentieren als Mannschaft. Das war einfach nicht gut. Und das ist eine Truppe, die ein paar junge Talente mit dabei hat, aber auch schon ältere, erfahrene Spieler wie eben Marte Lekay. Aber er ist nicht der Einzige. Dazu kommt noch Gábor Anschin, den kennt man auch. Ungarischer Nationalspieler gewesen, glaube ich, über viele, viele Jahre auf Rückraum rechts. Aber ich weiß nicht, ich bin von denen nicht so richtig überzeugt. Ich glaube, dass Melsung und Benfica da weiterkommen.
Da mache ich den Haken dahinter, sehe ich ganz genauso.
Dann haben wir jetzt die Chance, in Gruppe F zu schauen mit Christian Staat, mit WADA, Phoenix Toulouse und Sesvete. Und Sesvete, wo ich ja vorhin gesagt habe, es ist immer schwer, dann manche Reisen auswärts anzutreten. Ah, das ist kein Provinzverein, nein, das ist nämlich der östlichste und größte Stadtteil von Zagreb. Ja? Und dementsprechend ist das dann mit den Reisen nicht so schwierig, aber es ist ein Verein, den man nicht so leicht einschätzen kann und es ist wahrscheinlich auch in dieser Gruppe ein Verein, der eher gucken muss, wie er zu Punkten kommt. Phoenix Toulouse würde ich jetzt hier auf Platz 1 setzen und dahinter vielleicht ein offenes Rennen um Platz 2 zwischen Kristianstad und WADA.
Vielleicht gerade einen Satz zurück zu SVT. Zumindest was die Bank betrifft, sind die top besetzt. Sie haben als Trainer Željko Babic, den ehemaligen kroatischen Nationaltrainer, und Sportdirektor ist Igor Vori. Letzte Saison war Igor Vori noch der Trainer und Željko Babic der Sportdirektor. Sie haben das ein bisschen getauscht, aber sie haben daneben, die Bank ist bestens besetzt. Von den Spielern kennt man eher weniger, aber die Bank kennt man. Ja, ich gebe dir recht, in dieser Gruppe. Phoenix Toulouse war letztes Jahr, man muss es ja so sehen, die einzige Mannschaft, die gegen Flensburg gepunktet hat in der gesamten European League Saison. In der Hauptrunde gab es 2 Unentschieden, beide recht glücklich eigentlich für Flensburg. Und ansonsten hat Flensburg alle Spiele gewonnen. Sie haben das Finale gewonnen, das Halbfinale und alle anderen Partien auch. Und deswegen sehe ich es auch. Phoenix Toulouse als Mannschaft, die dort eben die Favoritenrolle leicht innehat. Wie schwer es aber ist, zum Beispiel auch in WADA zu gewinnen, wissen wir auch. Das ist eben kein Zuckerschlecken. Und sie haben natürlich als neuen Trainer Ivan Čupić, der weiß, wie man auch die Champions League gewinnt. Und ansonsten eine sehr junge Truppe mit vielen mazedonischen Spielern. Jaka Malus spielt aber zum Beispiel auch da, der Slowene, der schon mal in der Bundesliga gespielt hat. Man muss dann sehen, wie sich das entwickelt. Aber Kristianstad ist natürlich eine Mannschaft mit Tradition. Und das ist dann auch meistens eine Truppe. Da spielen dann 7 oder 8 20-Jährige mit, die man dann ein Jahr später in der dänischen Liga und 4 Jahre später in der Bundesliga sieht. Also solche Mannschaften sollte man sich immer anschauen. Wenn man das Durchschnittsalter der Mannschaft sieht, sie haben ja 1, 2, Emil Frendt-Öfer spielt auch noch damit. Und Anton Hallén, das sind die beiden Erfahrenen. Und ansonsten wirklich nur junge Schweden, die dann möglicherweise mit guten Partien in der European League auch beste Werbung für einen Vertrag weiter südlich dann spielen. Also ich sehe auch die Duelle dann zwischen Kristianstad und WADA als die beiden Entscheidenden, die fürs Weiterkommen dann sind. Und wenn man dann sieht, die Mannschaften, die aus der Gruppe weiterkommen, spielen dann in der Hauptrunde gegen Melsungen. Ich denke, in Melsungen drückt man Werder die Daumen, denn mit Dainis Kristopans als Spieler und Roberto Parondo als Trainer haben die beiden ja mit Werder auch schon die Champions League gewonnen. Es wäre dann schön, genau wie in der Vorsaison, nochmal gegen Werder zu spielen.
Und ich sage dir ganz ehrlich, nach wie vor ist es bei mir so, dass ich mich sehr darüber ärgere, nicht zu den absoluten Hochzeiten von Werder mal dort in der Halle gewesen zu sein. Also da bin ich schon ein bisschen traurig.
Ich war da.
Wer deinen Humor kennt, Björn, weiß, dass du den lange vorbereitet hast.
Nein, überhaupt nicht. Ich bin so spontan. Das konnte ich ahnen, dass du über die Janne Sandanski Arena nochmal sprichst, mit dem angegliederten Hotel Russia, wo ja dann die Spieler und Spielerinnen alle lebten und dann quasi zu Fuß in Badeschlappen aus dem Zimmer in die Halle gehen konnten.
Es muss eine absolut geile Atmosphäre gewesen sein, auch wenn ich natürlich weiß, dass es da teilweise sehr, sehr hitzig zuging.
Es ging sehr, sehr hitzig zu. Da könnte man den Lars Geipel noch fragen. Die haben mal ein, ich glaube, sie wurden eingeladen damals, haben das mazedonische Pokalfinale, war das. Also die Firma, die die Sitzschalen installiert hatte, konnte nach dem Spiel nochmal kommen, um einige hundert dieser formschönen Plastikteile nochmal neu zu befestigen. Die flogen in rauen Mengen.
Ja, so ist das da unten auf dem Balkan. Aber im Endeffekt ist es auch so, dass man sich ja über Emotionen immer freut. Also das wollen wir ja haben. Wie viele Emotionen gibt es in der nächsten Gruppe, in der Gruppe G? Mit Fredericia aus Dänemark, die ja in der vergangenen Saison noch in der Champions League gespielt haben. Den Recken aus Hannover, Tatran Brzeszow und Sevohof. Auch das ausgeglichen. Und wenn ich sehe, wie die Recken in die Bundesliga-Saison gestartet sind, huiuiui, huiuiuiui.
Da gebe ich dir jetzt recht. Also mit so Partien wie zum Beispiel jetzt gegen Erlangen, da gewinnst du auch in Fredericia und in Sevohof nicht. Gut, Fredericia war der absolute Überflieger der letzten beiden Jahre im dänischen Handball, wurde Vizemeister, spielte in der Champions League, holte da auch ein paar Punkte und hat dann irgendwie, ich glaube, auch von der Clubführung so ein bisschen den Highflyer bekommen. Denn nach drei Spieltagen dieser Saison haben sie Gudmund Gudmundsson als Trainer entlassen, der im Endeffekt alle Erfolge hatte. Und ich glaube, dem haben sie zu seinen Hochzeiten dann mal so einen schönen 5- oder 6-Jahres-Vertrag gegeben. Das heißt, der sitzt entweder aus oder lässt sich bezahlen. Also Fredericia hatte letztes Jahr auch ein paar gute Spiele wirklich in der Champions League gehabt. Sie sind ausgeschieden nach der Gruppenphase. Ich glaube, da war auch nicht mehr zu erwarten. In Dänemark waren sie jetzt die Nummer 4. Mit denen ist immer zu rechnen. Tatran Brzeszow ist so eine Mannschaft. Ich glaube, wenn das Länderranking der EAF irgendwie anders gestrickt wäre, dann wären die auch nicht mehr in der European League dabei. Die waren irgendwie 15 Jahre in der Champions League und krauten jetzt auf gut Deutsch gesagt seit ein paar Jahren in der European League rum, ohne eine Chance irgendwie da weiterzukommen. Haben einen riesen Kader mit Spielern aus 25 Ländern so gefühlt, von Kuba bis der Ukraine und Brasilien. Aber sie sind da wenig erfolgreich unterwegs. Trainer ist Radoslav Antl, den kennt man natürlich auch noch. Aber die haben wenig gerissen, deswegen glaube ich auch, die sind keine Hürde für die Recken. Aber in Sevohof, das ist genauso eine Mannschaft, wie wir eben hatten, mit Christian Stad oder Karlskrona. Viele talentierte Schweden kommen daher. Ist eben das Team aus Göteborg, das diesen berühmten Cup, wie heißt das Turnier noch, ausrichtet, dieses größte Jugendturnier der Welt.
Partille Cup.
Partille Cup, so heißt es, genau, den. Und normalerweise mit denen ist zu rechnen. Das heißt also, Fredericia, Sevohof, Hannover, das sind jetzt keine so schweren Reisen, sage ich jetzt mal, für Hannover. Also man muss nicht irgendwie in die östliche Slowakei. Man muss einmal in die östliche Slowakei, so rum. Aber ansonsten die beiden Spiele in Skandinavien sind einfach zu machen. Aber sportlich gesehen, ich gehe davon aus, sie können besser, sonst werden sie nicht qualifiziert. Und irgendwann drehen sie da auch den Schalter um, aber da kannst du dir eigentlich keine Niederlage leisten. Du startest direkt in Fredericia und hast dann das zweite Heimspiel dann gegen Brzeszow. Gut, da bist du Favorit, aber du musst direkt schon Fredericia Vollgas geben, um dort nicht zu verlieren.
Ja, das ist tricky, aus meiner Sicht zumindest. Ich schaue jetzt gerade nochmal, was denn die beste Möglichkeit ist, nach Brzeszow zu kommen und sehe, boah, das ist so oder so relativ beschissen.
Du fliegst nach Košice und fährst noch 45 Minuten mit dem Bus. Ich war zweimal für die EAF als Marketing-Supervisor da. Ein sehr netter Verein. Der Besitzer des Vereins ist ein örtlicher Chemieriese, dem auch noch drei Supermärkte, ein Casino und ein Hotel gehören. Aber du fliegst nach Košice und ich glaube, es gibt auch keinen Direktflug aus Hannover dahin. Das heißt, du steigst wirklich eigentlich in Prag nochmal um und hast dann von Košice nochmal 40, 45 Minuten im Bus.
Genau wegen solcher Geschichten lade ich dich hier ein. Ja, ich wollte wissen, was macht der Besitzer von diesem Verein sonst noch beruflich? Aber wunderbar, haben wir das jetzt auch geklärt.
Ja, ich glaube, ihm gehört die ganze Stadt. Herr Schmelia heißt er übrigens. Vorname ist mir leider entfallen.
Ja, macht nichts. Ist nicht schlimm, aber auf jeden Fall ein Verein, der regelmäßig, also eigentlich immer in der European League mit dabei ist. Du müsstest mir aber bei so einer Gruppenkonstellation jetzt schon noch sagen, wer weiterkommt.
Recken und Fredericia.
Wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Dann haben wir noch eine letzte Gruppe, das ist die Gruppe H mit den Kadetten aus Schaffhausen, mit Nexa aus Kroatien, Ademar Leon und mittlerweile heißen sie Partizan Admiral Betz und das ist der Verein aus Belgrad logischerweise, die ja auch, was ihre Fans angeht, jetzt in der Vergangenheit nicht immer geglänzt haben.
Ja, das ist der Verein. Wir blicken zurück in die letzte European Cup-Saison. Da war ja das Finale, das zweite Finale wurde ja nicht gespielt zwischen Athen und Alkaloid Skopje, weil die Griechen sich weigerten zu spielen. Aber die Griechen kamen erst in dieses Finale durch einen Sieg auf neutralem Platz in Zentralbulgarien sonntagsmorgen um 11 eben gegen jenen Club Partizan Belgrad, weil dort eben Pyrotechnik gezündet wurde von den Fußballfans und das Spiel da überhaupt nicht anfing, das Halbfinalrückspiel. Und deswegen ist Partizan auch ziemlich hart bestraft worden. Also Geldstrafe ist das eine, aber sie dürfen eben 5 Heimspiele ohne Zuschauer bestreiten. Das heißt, wenn man früher gesagt hat, das wird eine heiße Kiste, wenn du nach Belgrad fliegst, weil die haben ja schon frenetische Fans, die dann eben auch vom Fußball kommen und so weiter. Und dieser Vorteil ist ihnen wegen der Pyrotechnik und wegen der Eskapaden eben genommen worden. Und normalerweise hätte ich gesagt, Belgrad ist ein Kandidat, der, naja, vielleicht hätte mitspielen können, ums Weiterkommen. Aber unter den Bedingungen, dass sie eben keine Fanunterstützung haben, den Heimspielen, sehe ich sie dann nun doch als Außenseiter. Und ich glaube, in der Konstellation, dass auch noch eine kroatische Mannschaft dahin kommt, ist das auch nicht so schlecht, dass es eben keine Zuschauer dort gibt. Da hätte ja auch noch irgendwas passieren können. Ansonsten, die Gruppe ist natürlich auch vom Feinsten, muss man sagen. Kadetten Schaffhausen als Schweizer Meister, Nexe ist der kroatische Vizemeister, Leon war der Dritte in Spanien und waren letztes Jahr in Spanien die einzige Mannschaft, die einen Punkt gegen Barcelona geholt haben. Und Ademar Leon ist bekannt, haben eine sehr interessante Mannschaft mit einem sehr interessanten Trainer, nämlich Daniel Gordo. Der war eigentlich schon überall mal Trainer. Der war mal Trainer auch von Mechkov Brest und war dann auch Trainer bei, ich glaube, bei irgendeiner Nationalmannschaft. Ich glaube, von Brasilien wurde dann aber auch wieder gefeuert. Aber jedenfalls dieser Trainer, der ist international ziemlich erfahren, auch in der Champions League. Und sie haben eben ein paar Spieler, interessante Spieler dabei. So dass ich sage, Leon und Schaffhausen so als kleine Favoriten, wobei Nexe vor 2-3 Jahren noch deutlich besser war, als sie es jetzt sind. Da muss man eben auch mal sehen, die haben natürlich in der heimischen Halle in Nasice auch einige wirklich gute Partien gezeigt. Und die letzten 2 Jahre lief es nicht mehr so ganz rund. Deswegen hätte ich gesagt, in der Gruppe kommen Schaffhausen und Leon weiter. Und wenn man dann sieht, das werden auch die Gegner der Recken im Falle des Weiterkommens in der Hauptrunde, wird es nicht einfacher für das Team von Christian Prokop.
Also, ich habe Zweifel. Ich habe Zweifel, weil die Recken, das habe ich ja hier zuletzt auch schon besprochen mit Tobias Reichmann in der vergangenen Woche, im Moment nicht so richtig in der Spur sind. Und sie haben jetzt einfach gar keine Zeit mehr, in diese Spur zu finden. Sie müssen im Prinzip sofort liefern und wenn sie da ein bisschen straucheln, dann wird das dann auch mit Hinblick auf eine Hauptrundengruppe echt nicht leicht. Da haben sie ja dann den Vorteil, dass sie auch auf Platz 3 ins Ziel kommen könnten, um dann noch weiterzukommen. Aber momentan läuft es da eben nicht so rund. Ja, wer kommt denn hier weiter in Gruppe H?
Ganz kurz, wo man natürlich sagen muss, die Hauptrunde wird nach der EM gespielt. Da werden die Karten vielleicht eh nochmal neu gemischt, wer wie platt von der EM kommt. Das heißt also, bis dahin hat man noch Zeit, aber man muss jetzt erstmal durch die Vorrundengruppe. Ja, also in der Gruppe kommen weiter für mich Gruppensieger, Kadetten Schaffhausen, Gruppenzweiter Ademar Leon. Durch einen knappen Vorteil gegen Nexe und Partizan ohne Fans auf Platz 4.
Zeit nochmal, den Wettbewerb zu wechseln. Ich habe es ja zu Beginn gesagt, wir schauen auch nochmal kurz auf das, was bislang in den Champions Leagues so los gewesen ist. Und am Plural merkt ihr schon, wir schauen zu den Männern und zu den Frauen, aber werden das jetzt nicht im absoluten Detail tun. Aber klar ist, dass die beiden deutschen Mannschaften bei den Männern, nämlich die Füchse Berlin und der SC Magdeburg in diesem Wettbewerb, die einzigen sind, die bislang alle Spiele gewonnen haben. Es gibt sonst auch keine einzige Mannschaft mehr, die zumindest ungeschlagen ist. Alle haben schon mal verloren. Also das zeigt natürlich auch, wie diese Vereine momentan unterwegs sind und aufgestellt, und das bei den Füchsen trotz der Nummer mit Jaron Siewert und Stefan Kretschmer finde ich doch relativ bemerkenswert. Hätte ich jetzt so souverän nicht erwartet. Man muss natürlich auch immer schauen, gegen wen hat man bislang gespielt, und das sehen wir uns natürlich auch an, gar keine Frage. In Nantes mit 6 gewonnen, 40 Tore erzielt, dann zu Hause gegen Aalborg mit 3, in Kielce mit 5 und dann dieses ganz, ganz knappe Ding gegen Dynamo Bukarest. Und wenn ich sehe, gegen wen sie da schon gespielt haben, dann haben sie im Prinzip die ganz großen Kaliber schon gespielt, nämlich mit Aalborg und mit Nantes. Ah, Nantes nicht großes Kaliber, aber zumindest mal ein ordentliches Kaliber. Sie müssen dann noch gegen anderes großes Kaliber ran, gegen Westbrem und gegen eine Mannschaft, die auch sehr, sehr stark ist, mit Sporting logischerweise. Ja, also ist schon stark. Die haben jetzt ein Heimspiel gegen Kolstadt, dann gibt es noch ein Auswärtsspiel in Westbrem und dann gibt es eine Länderspielpause. Also ist schon stark bislang von den Füchsen.
Ja, auf jeden Fall. Man muss ja auch sehen, das Spannende war ja, sie hatten, als der Fall Berlin hier so schön genannt wurde, mit den Entlassungen von Kretschmer und von Siewert kam und Krikau sein erstes Bundesligaspiel hatte, wurden sie ja von Magdeburg komplett auseinandergenommen. Und 4 Tage später spielen sie Champions League in Nantes, spielen die erste Halbzeit ein bisschen shaky, aber dann eine überragende zweite Hälfte, wo man dann gesehen hat, das waren genau die alten Füchse, wie sie letzte Saison gespielt haben. Dann verlieren sie in der Bundesliga wieder gegen Gummersbach. Dann kommt das Spiel gegen Aalborg, wo sie dann wirklich sehr gut gespielt haben. Also in der Champions League haben sie die ersten 3 Spiele super souverän gespielt und dann irgendwie gegen Bukarest, da haben sie letztes Jahr auch schon mit 7 das Auswärtsspiel in der Gruppenphase verloren gehabt. Gegen Bukarest kamen sie überhaupt nicht ins Spiel, gewinnen am Ende durch einen 7-Meter mit einem Tor. Aber sie haben die Punkte. Am Ende der Gruppenphase fragt dich keiner mehr, wie du gegen Bukarest gewonnen hast. Und das war wirklich schon gut. Also man hat natürlich Matthias Gitzel, man hatte zwischenzeitlich einen ganz starken Tim Freihöfer, der dieses Spiel gegen Bukarest wahrscheinlich auch abhaken wird. Und ja, also die Füchse bewegen sich da wirklich sehr stark. Und wenn man sich diese Gruppe anschaut, du hast die Gegner genannt, Aalborg, Westbrem, Nantes und Sporting. Kielce fällt dieses Jahr ein bisschen ab, wie es momentan aussieht. Aber diese Vereine, das ist natürlich nicht ohne. Und da lässt sich sehr schwer aktuell auch nur sagen, wer dann wirklich als Gruppensieger und Gruppenzweiter direkt ins Viertelfinale einzieht. Also Westbrem verliert den Auftakt in Aalborg. Aalborg verliert danach in Berlin. Nantes verliert die ersten beiden Spiele, gewinnt dafür am 4. Spieltag mit 9 Toren bei Sporting Lissabon auswärts, nachdem sie zur Halbzeit schon mit 12 geführt hatten. Also Nantes kommt da jetzt auch. Sporting hat den Kontakt da oben jetzt ein bisschen eingebüßt, liegt jetzt schon 4 Punkte hinter Berlin, wobei die Costa-Brüder natürlich treffen und treffen und treffen. Ja, also wenn man es so sieht, ich würde sagen, Füchse, Aalborg und Westbrem, die 3 Teams machen die ersten beiden Plätze unter sich aus. Man hat schon in gewissen Konstellationen untereinander gespielt. Westbrem, wie gesagt, in Aalborg verloren. Aalborg dann in Berlin. Da wird es auch noch Rückspiele geben. Aber die machen momentan den stabilsten Eindruck. Und Juri Knorr hat jetzt auch mal 4 Tore gemacht. Gut, sie haben jetzt gespielt gegen Kolstadt. Bei Aalborg ist jetzt, das muss man auch sagen, Sander Sargosen nach seiner Daumen-OP wieder zurück. Und Westbrem hat schon ein sehr starkes Halbfinale gegen Magdeburg bei der Vereins-WM gespielt. Dann 80 Minuten mitgehalten gegen Barcelona. Wir sagen es immer, irgendwann ist Westbrem auch mal reif, aber man weiß es nie. Warten wir mal ab, wie die Viertelfinals ausgehen.
Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Also sie haben wieder einen fantastischen Kader. Ich glaube, sie haben ab dem Moment Chancen, wo Emil Nielsen da spielt, weil Emil Nielsen einfach unfassbar gut ist. Der ein oder andere von euch wird es mitbekommen haben. Er hat jetzt zuletzt im Superglow im Finale, ich glaube, 27 Paraden am Ende auf dem Zettel stehen gehabt. Und das ist wirklich also ein absolut genialer Torhüter, auch von seiner ganzen Art. Also du hast dich festgelegt, und es ist übrigens so, wie du es vorher gesagt hast, Kolstadt und Bukarest, das sind die beiden Mannschaften, die sich ganz unten wiederfinden in der Tabelle. Und Kielce ist auch nicht mehr das, was es mal war. Wir gehen weiter in die Gruppe B, und da ist das Ergebnis Ergebnis, was natürlich absolut heraussticht. Das vom 18. September, das ist der 22:21 Erfolg des SC Magdeburg beim FC Barcelona. Dass Barcelona zu Hause in der Champions League mal ein Spiel verliert, hat absoluten Seltenheitswert, insbesondere in der Gruppenphase. Passiert das im Endeffekt nie. Also Magdeburg hat da etwas Historisches geschafft. Es war auch der erste Magdeburger Sieg in Barcelona. Und am Ende des Spiels hat Ian Barufet einen 7-Meter verworfen und dadurch hat Magdeburg das Spiel gewonnen. Und was das auch bedeutet ist, das ist ein Bonussieg. Ich glaube, so kann man das auf jeden Fall ausdrücken. Ein Sieg, den man nicht einplant oder wo man mal eben davon ausgeht, dass man die Punkte holt. Und deswegen Magdeburg, aktuell Tabellenführer, vor Wisła Płock aus Polen, dann Barcelona, dann haben wir Szeged, PSG, hat auch schon 2 Niederlagen, GOG, dahinter dann Pellister und das Schlusslicht ist Zagreb. Das sieht ordentlich aus für den SC Magdeburg.
Absolut, also und auch wie sie die Spiele gewonnen haben. Sie haben in Barcelona, meine ich, nur einmal in 60 Minuten zurückgelegen. Das schaffst du normal auch nicht. Also sie haben dann wirklich dann, es war jetzt kein Spiel für Handball-Ästheten, es war eher ein Spiel für Abwehrfreunde und Taktik und die Angriffe zogen sich sehr lang, aber sie haben da schön das Tempo rausgenommen und das muss man wirklich sagen. In Barcelona letzte Saison hat nur Pick Szeged gewonnen, im Viertelfinale sogar mit einem Tor. Es war damals die erste Heimniederlage in einem K.O.-Spiel für Barcelona nach 26 Jahren. So in der Gruppenphase haben sie schon mal irgendwann, ich glaube letztes Jahr gegen PSG oder West Bremen haben sie auch schon mal Punkte gelassen. Nein, aber Magdeburg macht das super ordentlich, super souverän und hat auch, was man natürlich auch sagen muss, das eine ist natürlich das Spiel gegen Barcelona gewesen. Das andere ist, dass du auch das Heimspiel gegen Wisła Płock, wenn du auch nur knapp mit einem Tor gewonnen hast, weil du hast die Tabelle angesprochen, Płock und Barcelona sind punktgleich. Dort macht sich jetzt wirklich der Wechsel auch von Melvin Richardson eben von Barcelona nach Płock bemerkbar. Der hat dieser Mannschaft wirklich einen Aufwind gegeben. Sie sind ja polnischer Meister und Pokalsieger. Und sie spielen eben auch sehr, sehr souverän. Das einzige Spiel, was sie bisher verloren haben, war gegen Magdeburg. Nächste Woche spielen sie dann zu Hause gegen Paris Saint-Germain, zu denen werde ich gleich noch 2-3 Sätze sagen. Und da hat Magdeburg eben auch die Chance, wenn Płock jetzt die Punkte lässt und Magdeburg spielt bei Pick Szeged, auch eines der Teams, das einmal nach Köln will, da kann sich da oben schon ein bisschen was tun. Aber für mich ist, man darf es jetzt noch nicht sagen, wir haben jetzt 4 von 14 Spielen hinter uns. Nach 4 Spielen letzte Saison hätte Magdeburg niemals jemand gesagt, dass sie die Champions League gewinnen. Deswegen, man sollte das nicht so früh alles loben. Aber wenn Magdeburg konstant bis zur Winterpause dieses Niveau hält, dann sind sie auf jeden Fall ein Kandidat für einen direkten Platz im Viertelfinale.
Du hast gerade angedeutet, du wolltest noch ein bisschen mehr loswerden, dann bitte sehr.
Ja, zu Paris Saint-Germain. Man muss ja mal sehen, du hast gesagt, die haben auch schon 2 Spiele verloren. Was für Spiele die gewonnen haben und wie unglaublich. Sie haben die beiden Heimspiele gewonnen gegen Eurofarm Pellister und Zagreb. Und zwar gegen Eurofarm Pellister lagen sie 10 Minuten vor Schluss mit, ich glaube, 3 Toren hinten und gewinnen dann mit einem 7-0 Lauf, weil die Mannschaft aus Bitola kein einziges Tor mehr macht. In dieser Woche spielen sie gegen Zagreb. Die haben noch keinen einzigen Punkt errungen gehabt. Und es steht genau 73 Sekunden vor Schluss, steht es 32-31 für Zagreb. Und dann macht Paris in 73 Sekunden 4-0 Tore, gewinnt 35-32. Das heißt, die 4 Punkte, die sie haben, waren mehr als glücklich. Und dann die beiden anderen Spiele haben sie eben verloren. Den Auftakt in Magdeburg mit 6 Toren und dann auch in Szeged mit 2 Toren. Also der Trainerwechsel, wo sie gesagt haben, wir brauchen diesen neuen Push mit Stefan Madsen und Henrik Mölgert. Also international zeigt er sich noch nicht unbedingt. Und wie gesagt, wie glücklich diese beiden Heimsiege gegen Pellister und Zagreb waren, das war unglaublich. Aber das ist ähnlich wie Berlin gegen Bukarest, da fragt sich nachher auch keiner mehr. Also Paris schwimmt da momentan ganz schön. Und auch Pick Szeged hat erst 4 Punkte. Man muss natürlich allerdings auch sagen, die haben jetzt in Barcelona gespielt, wo sie lange mitgehalten haben. Und haben eben vorher ihr erstes Spiel zu Hause überraschend gegen Płock mit einem Tor verloren. Und da muss man auch sagen, wenn man die Formkurve so nimmt, wie sie jetzt ist, dann hat Paris mit dem Sieg oder zweiten Platz in dieser Gruppe überhaupt nichts zu tun. Das wird sich ausgehen zwischen den Mannschaften, die jetzt oben stehen, Magdeburg, Płock, Barca und Szeged. Die spielen alle noch in verschiedensten Konstellationen gegeneinander, aber Magdeburg hat schon mal 4 Punkte gegen 2 dieser 3 Konkurrenten geholt. Ja, es wird spannend.
Oh, es wird sich ausgehen, lieber Kollege. Sie sind oft in Österreich unterwegs, nicht wahr?
Nein, ich habe einfach nur meinen Wortschatz erweitert.
So kann man es natürlich auch sagen. Meine Prognose, Stefan Marzen und Henrik Möllgart in Paris, das geht nicht lange gut.
Ja, ich will ja nie irgendwie sagen, dass man Trainerentlassungen heraufbeschwört, aber was sie bisher auf das Feld gebracht haben, das war jetzt nicht unbedingt allererste Sahne. Und ich sag mal, wenn die jetzt gegen Zagreb verloren hätten, dann hätte in der Carpentier-Halle, meine ich, der Baum schon gebrannt am Donnerstagabend.
Apropos, du möchtest nichts heraufbeschwören und das war bislang nicht so das Gelbe vom Ei. Ich schaue mal auf die reinen Resultate von Borussia Dortmund in der Königsklasse bei den Frauen. Zu Hause verloren gegen Győr, ja, das kann passieren, mit 30-43. In Metz verloren, ja, das kann passieren, mit 29-38. In dem Spiel hat sich Lois Abing verletzt, sie ist mit dem Hinterkopf auf den Boden aufgeschlagen nach einem Zweikampf und seitdem fehlt sie wegen einer Gehirnerschütterung. Dann wurde Debrecen zu Hause geschlagen mit 28-26. Erstmal super, dass der BVB da gewonnen hat. Das war das erste Spiel in der Champions League, das sie gewinnen konnten seit langer Zeit. Ich meine, sie haben natürlich auch lange nicht Champions League gespielt, sollten wir nicht vergessen, aber trotzdem. Und da gab es auf beiden Seiten jeweils 18 technische Fehler. Das war kein schönes Handballspiel. Dann haben sie in Bensheim, entschuldigt bitte die Formulierung, richtig auf den Arsch bekommen. Da lagen sie in der Liga zur Pause mit 10-20 zurück. Das war das Schlechteste, was ich von Borussia Dortmund jemals gesehen habe. Und dann haben sie zu Hause verloren gegen Storhamar mit 22-26. Eine Mannschaft, die, wenn man in einer guten Verfassung ist, als Borussia Dortmund schlagen kann und ich glaube sogar auch schlagen wird, zumindest mal in einem Heimspiel. Wie ist das zu bewerten bislang, Björn?
Also ich sehe es mal so, die ersten beiden Spiele, die gewinnst du nicht. Dann holst du 2 Punkte gegen Debrecen und solltest eigentlich im Flow sein. Du darfst gegen Storhamar nicht dieses Heimspiel verlieren. Man muss sich die Gruppenkonstellationen anschauen. Rudolf Schnoss-Podgorica waren langes her mal Champions-League-Sieger zweimal, haben schon ihre Trainerin Bojana Popovic entlassen, haben einige Spielerinnen gehen lassen. Also die werden diese Runde, wenn sie sie dann komplett beenden, was wir mal hoffen, mit 0 Punkten beenden. Das heißt also, die Punkte gegen Rudolf Schnoss musst du holen. Und dann hast du natürlich die Konstellation. Die Gruppe ist ja eigentlich so, Győr, Metz, Esbjerg, die machen die ersten 3 Plätze unter sich aus. Momentan sieht es nach Győr und Metz aus. Und dann hast du eben mit Storhamar, Bistrica, Debrecen und Dortmund 4 Mannschaften, die um 3 Plätze kämpfen. Und du hast jetzt ein Schlüsselspiel schon zu Hause verloren. Das heißt, du hast im Vergleich zu Storhamar 2 Punkte und 4 Tore minus. Heißt, wenn du nachher die Punktgleichheit haben solltest, musst du jetzt schon mit 5 Toren in Storhamar gewinnen. Und ja, also so wie sie da sich da in dem Spiel gerade gezeigt haben, wird das sehr schwer gegen Debrecen. Das war eine anständige Leistung. Du hast die 2 Punkte, die du eingeplant hast, aber du hast jetzt schon 2 Punkte weniger auf deinem Konto, die du eigentlich einrechnen musstest. Und du hast dann eben diese Spiele im Debrecen und in Storhamar dann in der Rückrunde dann auswärts. Und ja, also du musst irgendwo vielleicht noch irgend so einen Überraschungspunkt holen, aber ich sehe den weder in einer Partie gegen Esbjerg, Metz oder Győr. Dann musst du eben in Storhamar mit 5 gewinnen und in Debrecen, weil es ist eben vollkommen klar, der 8. ist abgeschlagen. Du kannst nicht darauf hoffen, dass Budo Cnost irgendeiner Mannschaft im Sinne von Dortmund die Punkte abholt.
Leider nein, das ist eher nicht zu erwarten. Und was ich auch sehr schwierig fand in den ersten 3 Angriffen dann zu Hause bei dem Spiel gegen Storhamar, da war es so, da gab es glaube ich 2 Stürmerfouls und 1 Fehlpass. Und das sind dann ja auch nicht irgendwelche Spielerinnen, das sind Spielerinnen mit sehr, sehr viel Erfahrung, auch sehr viel Champions-League-Erfahrung, wie zum Beispiel Alina Greisels oder Alicia Langer. Alicia Langer war dann irgendwie völlig unbedrängt auf der halbrechten Position, Gegenspielerin ist locker mal 1 Meter weg und sie will zurückspielen zu Alina Greisels und spielt 1 Meter hinter die. Die hat gar keine Chance, den Ball irgendwie zu bekommen und der geht auf der anderen Seite ins Aus. Also das sind so Situationen, da frage ich mich schon, was da los ist. Und du hast ja die Gruppenkonstellation angesprochen, dann muss man definitiv einen Überraschungssieg landen, zum Beispiel zu Hause gegen Bistrica. Will ich jetzt nicht ausschließen, da muss aber schnell was passieren, damit der BVB wieder in die Spur findet. Und sie haben in der Liga, wie gesagt, in Bensheim hoch verloren und hatten da auch keine Chance, das Spiel zu gewinnen. Nach ein paar Minuten stand es, glaube ich, schon 7-2 für Bensheim und du hast gemerkt, ja, die Köpfe gehen runter, die Körpersprache ist nicht gut und dass das überhaupt nicht flüssig aussieht, was der BVB da spielt. Und das Erstaunliche finde ich, und du hast ihn ja auch jahrelang begleitet als Trainer der Nationalmannschaft, Henk Gruner ist ein Trainer, der gerne Tempo-Handball spielen lassen möchte. Und Borussia Dortmund spielt langsam, das passt überhaupt nicht zusammen.
Ja, und man muss sich die Konstellation auch mal anschauen. Keine Mannschaft, nicht einmal Budućnost, hat mehr Gegentore kassiert als Dortmund mit 133 Gegentreffern. Sie haben zwar auch 109 geworfen, aber das ist ja dann der Punkt, dass entweder du machst vorne zu viele Fehler, dass du hinten dann nicht rechtzeitig zurück bist, oder aber deine Abwehr ist nicht stark genug. Also du musst beide Spiele gegen Budućnost gewinnen, musst gegen Bistrica zu Hause gewinnen, du musst in Storhammer gewinnen und dann hoffen, dass sich die anderen so irgendwie, also Bistrica, Storhammer und Debrecen, so untereinander die Punkte so wegholen, dass du dann eben am Ende der 14 Spiele dann auf Platz 6 bist. Und das wird alles andere als einfach.
Kann ich komplett nachvollziehen, was du sagst. Ich sehe das genauso. Das wird wirklich schwer für den BVB. Und sie haben ja eigentlich eine Gruppe erwischt, wo es drei klare Favoriten gibt. Und der Rest, ich will nicht sagen schlagbar ist, weil Borussia Dortmund ist ja jetzt auch kein Dauergast in der Champions League. Aber sie haben aus meiner Sicht einen sehr, sehr ausgeglichenen und ordentlichen Kader, der durchaus mithalten kann. Sonst hätten sie auch nicht Debrecen geschlagen.
Ja, aber wenn man sich die Gruppe wirklich jetzt mal anschaut, ganz oben, es ist irgendwie unglaublich, Gjör und Metz eilen da davon. Esbjerg hat auch schon zwei Spiele verloren. Also wenn man sieht, Esbjerg ist momentan auch nur zwei Punkte vor Dortmund, aber ich glaube, das ist auch nur eine Momentaufnahme. Da spielt Katharina Filter momentan eher die zweite Geige übrigens im Tor bei Team Esbjerg. Nora Mörk ist nach ihrer Schwangerschaftspause wieder zurück. Und Henny Reistad war im ersten Spiel angeschlagen, aber ist danach jetzt auch wieder top. Also ich glaube, auch Esbjerg wird da noch ein bisschen aufholen. Und ja, muss man einfach mal sehen, wie sich diese vier Teams dahinter die Punkte abholen.
Übrigens, das ist ja auch sehr kurios, Borussia Dortmund wird dann im neuen Jahr, wenn die restlichen Partien der Gruppenphase ausgetragen werden, nur noch zwei Heimspiele haben und muss viermal auswärts ran. Also sie hatten jetzt oder haben dann, wenn am 26. Oktober das Spiel gegen Budućnost ausgetragen wird, drei Heimspiele in Folge absolviert und das bei nur fünf Spielen, die ausgetragen wurden. Das ist auch ein bisschen kurios und vor allem schon vier von fünf Spielen zu Hause gespielt. Gut, in der Helmut-Körnig-Halle, da kommt sowieso keine Stimmung auf, das ist wirklich ganz, ganz schlimm mit so einer Leichtathletikbahn. Wer die Halle nicht kennt, das ist eine Indoor-Leichtathletikhalle direkt neben dem großen Stadion hier in Dortmund. Aber okay, es ist so, wie es ist. Ich sehe ein bisschen schwarz für den BVB, was die Playoffs angeht, nach dieser Heimniederlage gegen Storhammer. Und wir sind durch, Björn, für heute. Wir sind durch.
Nein, ich würde gerne noch ein bisschen auf die deutschen Nationalspielerinnen eingehen. Xenia Smith spielt eine gute Rolle in der Defensive bei Metz. Und bei Metz sieht man, sie haben ja Johanna Bunzen aus Ludwigsburg verpflichtet. Und die ist momentan die wirklich überragende Torfrau in der Champions League. Bei Team Esbjerg in der Gruppe A haben wir gesagt, Katharina Filter momentan eher die Nummer 2 hinter Anna Christensen. Aber wer wirklich in den letzten zwei Spielen vor allem aus allen Rohren trifft, ist Emily Vogel für FTC Budapest. Also die ist da wirklich sehr gut gestartet in die neue Runde mit ihrem Verein. Auf Platz 1 in der anderen Gruppe steht überraschend für mich Brest-Bretagne. Alle vier Spiele gewonnen. Und dort ist Annika Lott eine der erfolgreichsten Torschützinnen in letzter Zeit. Und der letztjährige Finalist Odense, da spielt jetzt Viola Leuchter, ist Dritter, hat überraschend einen Punkt gegen Podravka abgegeben und dann deutlich gegen Brest verloren. Und Viola Leuchter, ja, sie muss aber nicht noch in die Mannschaft reinfinden. Sie hatte jetzt noch nicht so viele Spielanteile gehabt. Aber wenn man es so sieht, die schlagen sich dann wacker. Und wenn man eine Mannschaft in der anderen Gruppe als Überraschungstabellenletzter sieht, Krim Ljubljana, in den letzten Jahren eigentlich immer Dauergast in den K.O.-Phasen, hat auch noch keinen Punkt, genau wie Sola. Da wird es interessant. Und CSM Bukarest ist mit 4-4 Punkten auch nicht dort, wo sie eigentlich gehofft haben. Ich wollte nur mal kurz die andere Gruppe beleuchten.
Ja, sehr, sehr gerne. Ist doch überhaupt gar kein Problem. Darfst du doch hier immer, oder nicht?
Freies Wort für freie Bürger.
So sieht's nämlich aus. Und ich hoffe, dass alle, die draußen zugehört haben, jede Menge Spaß hatten an dieser Sendung. Und nochmal vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen, die ich bekommen habe zu den vergangenen Sendungen. Das freut mich immer total. Manchmal ist da ja auch ein bisschen Kritik mit dabei. Das finde ich aber auch gut, weil nur so kann ich das Produkt Kreisab natürlich auch für euch verbessern, dass ihr Spaß daran habt. Vielleicht oder wahrscheinlich, das muss ich mal gucken, in der kommenden Woche dann mal eine zeitlose Sendung. Ich habe auch schon ein paar Anfragen rausgeschickt. Ich habe ein paar Themen im Kopf, mit denen ich mich beschäftigen will. Und ich muss dann auch mal gucken, wie ich das mache, im Rahmen der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen, ob ich dann bis auf die kurzen Analysen zu den Spielen der deutschen Mannschaft vielleicht nur zeitlose Folgen vorproduziere, denn das kann ich euch ja verraten. Ich schreibe auch gerade ein Buch zum Thema Handball und das geht dann so in Richtung Ende des Jahres in die finale Phase. Viel, viel Arbeit. Das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Das kann ich euch versprechen. Und ich kann euch auch versprechen, dass es euch sehr gefallen wird. Da bin ich mir auch absolut sicher. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Wenn ihr dieses Format hier unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Ihr könnt vorbeischauen auf patreon.com/kreisab. Ihr könnt in die Shownotes schauen, da gibt es einen Link zu PayPal. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben unter info@kreisab.de und ihr könnt natürlich vorbeischauen auf den sozialen Kanälen. Bei Facebook, bei Twitter oder X, je nachdem, wie ihr es gerne nennen wollt, bei YouTube und bei Instagram. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dann, ciao.